Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 16 und dort in den Versen 23 bis 34. Ein Bericht aus der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen, und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir in diesen Augenblicken vor dir und danken dir zuallererst für die Gelegenheit, heute Morgen in dieser Weise diesen Gottesdienst wieder feiern zu dürfen. Ehre sei dir, unserem Gott, dafür. Danke für dieses ganz besondere Geschenk. Wir bitten dich, dass du auch an diesem Sonntagmorgen diese Verbindungsbrücke durch deinen Heiligen Geist schaffst, von denen, die hier sind, denen, die im Livestream sind, denen zu einem späteren Zeitpunkt diese Datei in welcher Weise auch immer über den Weg laufen wird. Du bist der, der alles durchwirkt und präsent ist. Dank sei dir dafür. Dank, dass du auch in den vergangenen Wochen in unserem Leben, auch in diesem Werk und dieser Gemeinde da warst. Und danke, dass du auch in den kommenden Wochen hier sein wirst. Du weißt, in welchen Rahmenbedingungen wir leben. Du kennst die Beweggründe, du kennst unsere Sorgen, du kennst unsere Fragen, was die nächsten Tage, Wochen bedingen, hier für uns, für dieses Werk, für unser Land, für deine Welt. Danke, dass wir es dir, dem Ewigen, dem Schöpfer, dem Herrn, ans Herz legen dürfen. Du bist unser Gott. Alles hat mit dir zu tun, haben wir gesungen, und das stimmt. Und so legen wir dir auch alles hin und bitten dich um dein gnädiges Führen, Helfen und Bewahren. Und jetzt danken wir dir, dass wir hier sein können, dass wir miteinander ein Wort Gottes hören und bedenken dürfen, dass wir dich in unserer Mitte haben und dass du es bist, der uns durch sein Wort lenkt, der uns durch sein Wort geistlich versorgt, der uns den Weg weist. Und wir preisen dich und beten dich darüber an. Du bist der Redende. Du bist der, der uns immer und immer wieder mit Worten des Lebens begegnet. Anbetung sei dir, unserem Gott. Amen. Kantate. So steht das über diesem Sonntag. Diese Sonntage nach Ostern, wir haben es ja schon erwähnt, die haben ja Namen, dazu braucht man kein Lateinstudium, um die zu übersetzen. Wir hatten den Sonntag Jubilate letzten Sonntag, wir haben Kantate heute, wir haben Rogate nächsten Sonntag, also vom Jubeln zum Singen zum Beten. Diese Sonntage nach Ostern, die haben diese großen Imperative drauf, ja, jubelt, singt, betet, kommt zu diesem Gott, zu welchem Gott? Zu dem Gott, der seinen Sohn nicht nur den Weg des Gehorsams ans Kreuz hat gehen lassen und ihn hat sterben lassen für die Schuld einer ganzen Welt, sondern kommt zu dem Gott, der ihn aus den Toten heraufgeholt hat, dass er wieder ins Leben gekommen ist. Und das ist Grund für Jubilate, für Kantate und für Rogate. Und natürlich auch für diesen Sonntag haben wir wunderschöne Texte. Vielleicht haben Sie ein bisschen sondiert und geguckt, was so angeboten ist. Ein Teil davon steht sogar ordnungsgemäß in unserem Losungsbuch drin. Da können Sie, wenn Sie wollen, mit mir zum Beispiel in 1. Samuel 16 unterwegs sein. Da kommt diese wunderschöne Passage, wo der gerade erwählte David in das Haus seines größten Gegners, des Sauls, gerufen wird zu einer entsprechenden Beruhigung der Irritationen des Sauls und dort eben diese Harfe spielt. Ein wunderschöner Kantate-Text, wenn da eben dieser David singt und spielt im Haus des Saul. Oder Sie gehen mit mir ein weiterer Vorschlag nach 2. Chronik 5. Und in 2. Chronik 5 haben Sie die Tempeleinweihung. Bei der Tempeleinweihung der Salomo, das war ein Festakt, da ist das natürlich jetzt schlicht dagegen, das weiß ich auch. Aber natürlich in diesem Festakt in 2. Chronik 5, da heißt es, dass eben ein riesengroßer Chor von Priestern da musizierte. Danke, dass ihr da seid. Ein riesengroßer Chor von Priestern musizierte und spielte. Und irgendwann gab es ein Phänomen, dass eine Unterbrechung der Musik und des Gesangs notwendig wurden. Faszinierend. Nämlich tatsächlich, es heißt in 2. Chronik 5, das Haus war so von der Herrlichkeit Gottes erfüllt, dass die gar nicht mehr in der Lage waren, in diesem Haus weiter präsent zu sein. So nah war ihnen Gott gekommen. Und die Wolke, diese Schechinah der Herrlichkeit Gottes, hat diesen Ort erfüllt, ein wunderbarer Kantatetext. Oder Sie gehen mit mir ins Neue Testament, springen wir ganz ans Ende, Offenbarung 15, da sind wir dann schon durch. Dann stehen Sie schon an dem Ort, wo das neue Lied gesungen wird, wo das Lied des Mose und des Lammes erklingt. Auch ein wunderschöner Kantatetext. Oder Lukas 19 ist Ihnen angeboten beim Einzug in Jerusalem, wo da eben die alle singen und die Religionsbehörde findet das gar nicht so gut, dass da gesungen wird. Und dann sagt eben Jesus zu ihnen, wenn die nicht singen, dann werden die Steine singen. Also lieber die als die Steine, das klingt schöner. Also auf jeden Fall, das war ein Jubel, der aufgebrochen ist, Kantate. Und einer der Texte für diesen Sonntag ist das, was wir gerade gelesen haben. Diesen Bericht aus der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Und natürlich ganz klar, da braucht man nun kein Theologiestudium für, warum dieser Text ausgewählt wurde. Da heißt es ja faszinierend, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Das ist der äußere Anlass, um diesen Text an den Sonntag Kantate zu setzen. Was ist denn passiert bis daher? Oder wie das so bei den Serien heißt, was bisher geschah, nicht wahr? Was ist denn gelaufen vor Kapitel 16? Vor Kapitel 16, um mir nicht alles von Adam und Eva an zu erzählen, ist das doch das Wichtige, dass wir auf der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus sind. Diese zweite Missionsreise wurde mutig gestartet und der Apostel Paulus hat das alles wunderbar gut durchdacht. Das war ein Stratege. Der hat was vorgehabt, der wollte was machen, hatte gute Planung, ist losmarschiert, neu die Gemeinden, die schon entstanden sind, wieder zu besuchen und zu ermutigen in ihrem Weg mit Jesus. Und dann wollte er weitere erreichen und für ihn waren die großen Städte am Südrand des Schwarzen Meeres, also in der heutigen Türkei, das große Ziel. Und die Bibel kennen, die wissen, er kam da gar nicht hin. Seine guten Überlegungen wurden durch den Heiligen Geist, heißt es, zweimal umgelenkt. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist das hingekriegt hat. Er kann da recht eigenartige Instrumente benutzen. Das erleben wir bis in unsere Tage hinein, was der Heilige Geist so alles als Instrument nutzen kann. Auf jeden Fall wurde er umgelenkt. Er ging nicht nach Norden ans Schwarze Meer, sondern er kam ganz nach Westen, nach Troas. Und in Troas hatte er eines Nachts diese eindrückliche Erscheinung, dass dort eben ein Mann im Auftrag Gottes ihm sagte, aus Europa kommend, komm herüber und hilf uns. Und jetzt kommt das Evangelium tatsächlich aus dem Bereich, wo es ursprünglich beheimatet war, springt es über und kommt tatsächlich auf einen europäischen Kontext. Wir können es auch so sagen, da fängt das Evangelium an, bei uns anzukommen, tatsächlich. Und er kommt nach Philippi, Paulus mit seinem Team, und sie fangen im Gehorsam an. Und man denkt, das gibt jetzt so eine Hollywood-Story, da geht alles auf und Tausende strömen zusammen und werden vom Evangelium erfasst. Und dann erfahren wir, eine Frau hat es gepackt.
Eine einzige Frau hat es gepackt. In diesem armseligen jüdischen Frauengebetskreis, wo sie da zusammensaßen, ist eine Migrantin aus der Türkei dabei gesessen. Und die hat es tatsächlich gepackt. Und wir kennen sogar ihren Namen. Wir wissen, dass sie Lydia hieß. Oder vielleicht war es sogar nur ein Titel, die Lydierin, so wie wir heute auch Migrant mit ihrem Herkunftsort bezeichnen. Auf jeden Fall, wie auch immer, die ist tatsächlich an zum Glauben an Jesus gekommen. Das war die überschaubare Beute in Anführungszeichen, das bisher überschaubare europäische Ergebnis für Jesus. Aber die Truppe ist treu geblieben. Sie sind betend unterwegs gewesen. Es passierte eine dämonisch besetzte Frau. Sie kennen das vielleicht. Die hat begriffen in der geistigen Dimension, was hier gerade da abläuft, in dem dieses kleine, unscheinbare Missionsteam über den Marktplatz von Philippi läuft. Es kam zu einem entsprechenden juristischen Prozedere. Es ging klack, 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 klack. Viele Dinge gehen ja wahnsinnig schnell, wie es sein muss. Und ratzfatz saßen die tatsächlich in diesem innersten Gefängnis von Philippi. Schluss mit Missionsteam. Das war's. Das war die Vorgeschichte. Absturz ins Gefängnis. Wir wissen bis heute nicht, warum der Apostel Paulus nicht auf sein römisches Bürgerrecht juristisch gepocht hat. Wollten sie das nicht allein in den Knast gehen lassen oder wie auch immer? Die Bibel sagt es uns nicht. Auf jeden Fall saßen sie zusammen in diesem Gefängnis. Das war die Vorgeschichte. Und jetzt passieren Wunder. Das ist ja nicht nur ein Wunder. Das ist ja eine ganze Serie, ein ganzes Paket von Wundern, von dem uns hier die Apostelgeschichte berichtet. Natürlich, das erste Wunder ist, dass die Erde wackelt. Das ist eines der Ereignisse, die mit dem lebendigen Gott in der Bibel immer zu tun haben. Der Allmächtige, wenn er sich der Erde nähert, dann wackelt's. Dann geschehen Erschütterungen. Und die können auf unterschiedliche Weise geschehen. So können sie auch geschehen. Aber das Phänomen ist ja nicht nur, dass dieses Gefängnis in Philippi gewackelt hat. Das Phänomen ist natürlich, dass es nicht zusammengestürzt ist. Dass es tatsächlich so blieb. Und dass gleichzeitig das nächste Wunder passiert. Nicht automatisch, wenn ein Erdbeben passiert, bleiben alle verschont und werden plötzlich die Türen aufgesprengt und fallen die Fesseln ab. Das heißt, da gibt es eine ganze Serie von Wundern. Und die sechste Serie ist, dass natürlich jeder davon ausgeht, dass wenn meine Gefängnistür aufgeht, wenn mir die Fesseln abspringen, dann mache ich mich vom Acker so schnell als möglich, dass sie alle da geblieben sind. Also ein Wunder nach dem anderen, was uns im Detail gar nicht alles erklärt wird. Aber es ist ja nicht nur dieses Wunder, was da in der Mitte steht. Um Mitternacht geschah ein großes Erdbeben, das die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Sondern wir haben ja auch Wunder davor und Wunder danach. Wir haben das Wunder davor, dass in diesem innersten Gefängniszelle eingeschlossen in diesen Block tatsächlich diese beiden Männer um Mitternacht anfingen, den lebendigen Gott zu loben. Das ist ein Wunder. Und wir haben das Wunder danach. Dass dieser Gefängniswärter, der bisher so wunderbar selbstgerecht begeistert war, diese Gefangenen aber ganz, 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 ganz genau nach den Ordnungen, sogar ein klein bisschen über die Ordnung noch in diesem Gefängnis festzuhalten, dass dieser Gefängniswärter dann tatsächlich aufspringt und diese Männer, seine Hauptgefangenen, tatsächlich dann fragt, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann dieser wunderschöne Satz da steht, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet, das ist natürlich die Mitte. Das heißt, die ganze Wundergeschichte läuft auf Jesus zu, ist ein Sog auf Jesus zu, der in dieser furchtbaren Nacht passiert. Wie kann es so hell werden, mitten in der Nacht? Wie kann es so hell werden, mitten in der Nacht? Das kann nur dann passieren, wenn tatsächlich Jesus hineinkommt, mitten in die Nacht. Und jetzt lasst uns miteinander diese Wunder anschauen. Es sind also wirklich drei riesengroße Wunder. Das erste große Wunder ist das Gotteslob in der Nacht. Das Gotteslob in der Nacht. Es gibt ja auch das Gotteslob am Tag. Also nicht nur äußerlich am Tag, sondern auch emotional, psychisch gesehen am Tag. Es gibt das leichte Lob. Also Sie kennen alle mit mir das leichte Lob. Natürlich kennen Sie das leichte Lob. Stellen Sie sich vor, das leichte Lob nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Das war ein leichtes Lob. Wer da nicht Halleluja singen konnte, dem kann man auch nicht mehr helfen. Ja, das heißt, da ist es selbstverständlich. Da ist alles da und jubelt diesem Gott zu. Und dann kommt Miriam mit ihrem Spezialchor und dankt dem Ewigen. Das ist leichtes Lob. leichtes Lob ist, wenn das Lied des Festes erklingt, wenn das Lied des Glücks erklingt, wenn das Lied der Freude erklingt, das Lied des Ziels erklingt, das Lied der Fülle erklingt, das Lied der Hochzeit erklingt. Deswegen ist am Ende Offenbarung 19 auch das ganze Finale als Hochzeit geplant. Um zum Ausdruck zu bringen, da wird gejubelt, da wird gelobt. Das ist das leichte Lied, das leichte Lied. Aber es gibt auch das Lied in der Nacht. Es gibt rein äußerlich das Lied in der Nacht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben das Lied in der Nacht zum Beispiel angeordnet im Tempel. Es gibt diesen wunderschönen 134. Psalm, der so eigenartig beginnt. Wohlan, lobt den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Haus des Herrn. Das war vorgegeben. Es gab eine Nachtsängerabteilung. Es wurde nämlich, so lesen wir natürlich auch im Psalm 42, Vers 9, es wurde Tag und Nacht dem Ewigen gedankt. Der Ewige stand immer und steht immer in der Mitte. Und da gibt es keinen gewerkschaftlich orientierten Lobpreis. Das geht 24 Stunden, 7 Tage. Und deswegen gibt es diesen ununterbrochenen Lobpreis. Und wir haben wunderschöne Lieder, die wir miteinander singen, wo zum Ausdruck gebracht wird, wenn wir eben abends aufhören mit unserem Lobpreis, weil wir müde sind, dann singen ja zum Glück die Nächsten weiter, die gerade noch wach sind oder am Aufstehen sind, damit rund um diese Erde, Tag und Nacht, das Lob des Ewigen erklingt. Das gehört auch zum Lob in der Nacht. Aber es gehört auch zum Lob in der Nacht, dass manches Mal die Nacht zum besonderen Ort des Gotteslobes wird. Dann wird es schon spannender. Das haben wir zum Beispiel im 119. Psalm, wo es dann heißt, zu Mitternacht stehe ich absichtlich auf. Ach, so was Irres, da sind wir gerade froh, dass wir drin sind. Und es heißt ja in der Bibel, zu Mitternacht stehe ich auf. Ich will dir nämlich danken. Ich will dir danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Das ist auch eine Form von Lob in der Nacht, wo ich sage, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun, als zu schlafen. Ich will dir, mein Gott, danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Aber abgesehen von diesem Rundum-Lobpreis und dem Speziallobpreis der Nacht gibt es diesen wunderschönen Satz, und der gehört hierher, aus dem Buch Hiob, Kapitel 35, Vers 10. Wir kennen den Gott, so heißt es da, der die Lobgesänge uns gibt in der Nacht. Der Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Das ist es doch. Verstehen Sie, das Wichtige daran ist das Subjekt. Wer gibt hier den Lobgesang? Gott gibt den Lobgesang. Gott schenkt diesen Lobgesang. Und das, denke ich, ist hier in Kapitel 16 der Apostelgeschichte ganz wichtig zu bedenken. Das steht so einfach da. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Vielleicht in Erinnerung an Psalm 119. Vielleicht um Wissen um Psalm 134. Vielleicht mag das alles eine Rolle gespielt haben. Aber doch werden wir stutzig, dass es da steht. Um Mitternacht, also mitten im tiefsten Punkt, in jeder Lage, fingen die an, Gott zu loben. Und wir sind natürlich ganz, ganz schnell dran. Das können wir gar nicht verhindern. Das liegt uns quasi im menschlichen Blut, einen gewissen heroischen Grundzug da zu entdecken. Mann, sind die tapfer. Ja, dass sie das so durchziehen und da wirklich jetzt auch anfangen, da ihren Gott zu loben und noch eine kleine Missionsbewegung der Nacht durchziehen. Ja, das sind die Leute, die wir wollen, die wir brauchen. Die passen in unser Heldendenken bis in den christlichen Bereich hinein. Wissen Sie, ich habe nachgelesen bei einem, der Erfahrung gemacht hat, was in so einer Nacht abläuft. Denn die Frage ist ja, was haben die von 18 bis 24 Uhr gemacht? Und ich habe das nachgelesen bei Wilhelm Busch. Wilhelm Busch hat da Erfahrungen gemacht. Da können Sie es nachlesen, weil er sagt, ich weiß, was man von 18 bis 24 Uhr macht. Von 18 bis 24 Uhr bist du in der äußeren und inneren Nacht der Anfechtung. Ach so. Oh, dass der Helden nimmt, muss aber schnell weg, oder? Ich weiß, was da abgeht, sagt er, wenn man in einem Gestapo-Gefängnis sitzt und nicht weiß, wie der Morgen aussieht. Ich weiß das, sagt er. Und dann kommt eine unendliche Mischung, die sich in dieser Gefängniszelle ausbreitet. Eine ekelhafte Mischung, die den ganzen Raum erfüllt. Aus Enttäuschung. Sogar über ihn. Jetzt habe ich mein Leben dir schon zur Verfügung gestellt. Jetzt dackel ich selbst nach Europa. Und jetzt sitze ich wegen dir hier in diesem Loch. Können Sie verhindern, dass das kommt? Da kommt Müdigkeit. Da kommt Wut auf Ungerechtigkeit. Das, was den beiden widerfahren ist, war ungerecht, war unfair, war nicht den staatlichen Normen entsprechend. Da kommt Zorn hoch, Verzweiflung und vor allem Angst. Angst. Das sagt William Busch, das haben die von 18 bis 24 Uhr gemacht. Und es geschieht ein Wunder. Das ist ein Wunder. Die haben sie nicht gegenseitig auf die Schulter geklopft, konnten sie auch gar nicht. Sondern die haben ein Wunder erlebt. Die haben erlebt, dass die Gefängniszelle zum Gottestempel wurde. Dass der allmächtige Gott in die äußere und innere Nacht ihres Lebens hineingetreten ist. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, wenn Jesus hineintritt in unser Leben. Wenn Jesus hineinkommt in unsere Gefängniszellen. Insbesondere in die Gefängniszellen unseres Geistes und unserer Seele. Wenn er da hineintritt und es wieder hell wird, das ist doch ein Wunder. Wenn sein "Fürchte dich nicht" wieder bei uns ankommt und die bedrängenden Geister, die in der Mitte unseres Lebens sich ausgebreitet haben, weichen müssen. Wenn die Gespenster, die Götzen und Geister der Nacht tatsächlich wieder an die Seite müssen. Wenn sein "Friede sei mit dir" in unserem Herzen, unserem Geist wieder ankommt. Wenn sein "Glaube nur" wieder als Leitsatz über unserem Leben steht. Wenn sein "Ich bin bei euch alle Tage" wieder uns bestimmt. Wenn sein "Ich bin der gute Hirte", "Ich bin das Licht der Welt", "Ich bin das Brot des Lebens", "Ich bin die Auferstehung, das Leben". Wenn das wieder ankommt, das ist doch ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und wir alle miteinander brauchen solche Wunder. Wir beten für solche Wunder und wir danken für solche Wunder, wo der lebendige Gott solch ein Wunder tut und wo er sich wieder in Jesus in die Mitte unseres Lebens hineinstellt. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist ein Riesengeschenk. Und in diesem Raum sind viele, die an den unterschiedlichsten Stellen, bis aktuell die letzten Tage und Wochen hinein, dieses Wunder an der einen und anderen Stelle für sich erlebt haben. Dass Gott aus der Gefängniszelle ihres Lebens einen Gottestempel gemacht hat und sie ihn anbeten können und wieder Jesus, dieser eine Jesus, in der Mitte des Lebens steht. Und dann kann man die Lobgesänge zur Nacht tatsächlich singen. Das ist das eine. Gott schenkt uns solche Wunder. Das andere ist natürlich, dass jetzt tatsächlich diese Hütte wackelt, dass dieses Gefängnis wackelt. Noch einmal, damit das klar ist: Bisher war der Erfolg des Missionsteams sehr überschaubar. Es war diese Lydia mit ihrem Haus, die da, also diese kleine geistliche Zelle in dieser Stadt in Philippi, da zum Glauben gekommen ist. Ansonsten war noch nicht viel passiert in Philippi. Ansonsten war noch nicht viel passiert in Europa. Denn egal, wie Sie es einschätzen, das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht wesentlich geändert. Wir erleben in Philippi den kleinen europäischen Kosmos. Wir erleben diese typische, so häufige europäische geistige Borniertheit. Wir erleben diesen unendlichen Mix aus Selbstgerechtigkeit, aus einem griechischen philosophischen Konzept, das eine gewisse Unabhängigkeit des Menschen mit so einem kleinen intellektuellen Nimbus noch vor sich her trägt. Gleichzeitig eine grauenvolle Abhängigkeit von Göttern und Götzen, denen wir nachjagen, denen wir dienen. Wir dienen dem Gott der Lebensverlängerung, wir dienen dem Gott des Geldes, wir dienen dem Gott des Glücks, wir dienen allen Göttern. Das war damals so und ist heute so. Und keine Sorge, keine Sorge. Damals ist keine Erweckung ausgebrochen, ist keine ausgebrochen. Das ist ganz schön dunkel in Philippi. Verstehen Sie, um es mal so zu sagen, es ist dunkler in Philippi als in der Gefängniszelle. Da herrschen ganz andere Mächte. Da hat sich ein ganz anderer Geist etabliert. Da hat sich der Geist der Gottlosigkeit etabliert. und wo der Geist der Gottlosigkeit sich etabliert hat, da sitzen dann ganz andere auf dem Thron, denen wir hören. Und dann kommt ein so wunderschönes Wunder. Es kommt ein Wunder, denn das, was da jetzt passiert ist, dass in dieser Nacht diese Gefängnismauern wackelten, dass diese Türen aufsprangen, dass diese Fesseln abfielen, dass diese Gefangenen noch da waren, das geht ja alles nicht mit rechten Dingen zu. Und das ist gut, wenn Gott so barmherzig ist und mal Dinge geschehen lässt, die nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist die Gnade der Erschütterung. Das ist der Segen der Erschütterung. Unser Gott ist ein Gott der Erschütterung. Er ist ein Gott der Irritation. Er ist ein Gott der Instabilitäten. Er ist ein Gott, der es wackeln lassen kann. Das ist wichtig, damit der ein und andere, bevor alles wieder aufgeräumt ist und alles wieder sowieso vorher, vielleicht die Chance hat, tatsächlich aus der Dunkelheit des europäischen Geistes zum Licht des Evangeliums durchzudringen. Da passiert ein Wunder, da passiert ein richtig großes, großes Wunder. Der Gott der Erschütterung. Da spürt dieser Mann in dieser Nacht, dass er am Tod entlang schrappt. Und erlebt das als etwas Singuläres. Was jeden Tag seines Lebens schon gegolten hat, gilt und gelten wird. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wenn es dazu eine Erschütterung braucht, dann her damit. Unser Gott ist der Gott der Erschütterung. Und sehen Sie, weil ich das nun wusste, in meinem Kopf wusste, und Sie haben ja schon gemerkt, dass ich wieder im Busch gelesen habe, weil ich dachte, der hat doch mit den Lobgesängen der Nacht das so gut drauf gehabt, habe ich natürlich in den Vorbereitungen die Predigt mir ganz reingezogen von dem Mann. Mit dem Busch zu lesen lohnt ja immer. Und habe ich gelesen, dass der erzählt hat, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg in der Stiftskirche in Tübingen eine große Evangelisation abgehalten hat. Das Haus war brechend voll vom professoralen Teil, also dem frommen professoralen Teil angefangen. Karl Heim gab es damals noch. Bis hin zur Heilsarmee waren sie alle da. Und dann hat er gesprochen an diesem Abend von einer Erfahrung, die er mit einem Mann gemacht hat am Morgen in Tübingen irgendwo auf dem Markt. Und erzählt, dann hat er diesem Mann gesagt, welchen Boden meinen Sie eigentlich, auf dem ich jetzt noch bleiben soll? Haben Sie denn gar nicht gemerkt, dass der Boden unter uns wackelt? Haben Sie denn gar nicht gemerkt, dass Gott den Boden jeden Augenblick unter uns wegziehen kann? Und in diesem Augenblick wackelt die Stiftskirche. Können Sie nachlesen. Also diesen kleinen, berühmten, lokalen Erdbeben, die es da ja im Südwesten gibt. Und dann meinte William Busch, in dem Augenblick habe er für einen kurzen Moment, natürlich die Chance gehabt, im Evangelium anzukommen, bevor wieder alles zugeht. Aber da passiert ein Wunder. Das Wunder der Erschütterung. Das Wunder der Erschütterung kann dazu führen, dass der ein und andere den auf den Thron sitzt, der allein auf dem Thron zu sitzen hat. Und das ist Jesus. Und das Wunder der Erschütterung kann uns, die wir das schon lange wissen, wer auf dem Thron sitzt, wieder mit ganzer Klarheit ausrichten, dass wir nur den einen, aber wirklich nur diesen einen anbeten, der auf dem Thron sitzt. Nur der eine hat das Sagen. Nur der eine hat das Sagen. Und der sitzt auf dem Thron. Und den und nur den beten wir an. Dienen Sie keinen anderen Göttern und Götzen, in welchem schönen Mäntelchen Sie auch immer Ihnen angeboten werden. Unser Leben kommt vom lebendigen Gott. Jeder Tag unseres Lebens steht unter dem lebendigen Gott. Und wir gehen aus dieser Welt heraus unter dem lebendigen Gott. Wir beten Jesus an auf dem Thron. Das ist das zweite Wunder. Wenn er wieder auf dem Thron sitzt, müssen die Götter und Götzen weichen. Er hat das so leid getan, in den letzten Wochen das mitzukriegen, wie manch einer unter uns da dem Götzendienst verfallen ist und die unterschiedlichsten Götter angebetet hat. Tut das nicht, Schwestern und Brüder. Der Ewige ist der Herr unseres Lebens. Ihn betet an. Jeder Atemzug eurer Existenz untersteht allein einem, unserem himmlischen Vater. Betet ihn an und die Götter weichen. Und dann passiert ein drittes Wunder. Ja, es passiert ein drittes Wunder. Und das dritte Wunder, was hier passiert, ist tatsächlich, es kommt zur Gottesbekehrung in der Nacht. Also es geschieht Gotteslob in der Nacht, das ist das eine. Es geschieht eine Gottesregierung, ein Gottesregiment in der Nacht. Und es geschieht eine Gottesbekehrung in der Nacht. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass der Mann so reagiert. Absolut nicht. Und die Majorität in Philippi, damals und heute, reagiert auch anders, obwohl sie das Gleiche erlebt. Ganz wichtig. Aber der reagiert so, dass in dem Augenblick geht für den Mann eine Tür auf. Aus seiner kleinen geistigen Borniertheit erlaubt es ihm der lebendige Gott, das Licht des Evangeliums zu sehen und zu verstehen. Das ist ein Wunder. Das ist absolut ein Wunder. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Was für ein Satz. Das ist der Zentralsatz. Verstehen Sie, man muss das bewusst machen, das kann man ja noch lange jetzt ausführen, ausschmücken. Es gab jetzt so viele wichtige Dinge für diesen Mann, diese Nacht zu klären. So viele Dinge. Der musste sein Gefängnis neu sortieren, der musste Bericht erstatten, der musste gucken, dass alle Gefängnisse wieder Not in die Zellen zurückbringt, wenn die schon so doof sind, um noch da zu bleiben. Der hatte so viele Jobs, das spielt alles plötzlich nicht mehr die eine Rolle. Gegenüber dem einen großen Thema. Kann ich vielleicht gerettet werden? Und verstehen Sie nicht vor dem Untersuchungsausschuss von Philippi. Sondern wird das Spüren, mein Leben, meine kleine Existenz als Mensch hängt unmittelbar am lebendigen Gott. Gibt es eine Chance für mich mit dem, der mein Leben gemacht hat, von dem ich komme und zu dem ich gehe, gibt es eine Chance, mit dem wieder zusammenzukommen? Gut zu werden, heil zu werden, Rettung zu erfahren. Ja, glaube an den Herrn Jesus. Und jetzt steht mitten in der gruseligen Nacht von Philippi der schönste Name aller Namen da, der Jesus-Name. Und dieser Mann darf erfassen, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist. Aus Liebe zum Kerkermeister für Philippi gekommen ist und sein Leben gelassen hat am Kreuz auf Golgatha. Dass man da die Schuld, den Schaden, die Not des Lebens loswerden kann. Und dass man nichts tun muss, sondern nur annehmen muss, vertrauen muss, dass in diesem Jesus das gesamte Heil der Welt ruht. Und damit hat dieser Mann, verstehen Sie, das muss man sich bewusst machen, damit hat dieser Mann alle Schuld seines Lebens, seines ganzen Lebens weggenommen bekommen. Alle Schuld. Er ist ein vor dem lebendigen Gott für alle Zeiten Gerechtfertigter. Er ist einer von denen, die in diesem Moment, diesem Augenblick, in der dunkelsten Nacht von Philippi, bekommt er tatsächlich ewiges Leben geschenkt. Sie werden mit mir drüben im Himmel den Kerkermeister von Philippi wiedersehen. Darauf kommt es doch an. Bei allem, was wir miteinander machen müssen, natürlich machen müssen und auch machen werden, keine Sorge. Aber lasst uns doch die Prioritäten klar sehen. Das Entscheidende ist, dass Gott dieses Wunder getan hat und tut, dass ich gerettet bin in Jesus Christus. Das ist es doch. Das ist es doch, was letztlich wirklich zählt. Lassen Sie mich das so sagen, als ich gestern Nachmittag am Leichnam unseres Bruders Hanno Daum stand. Was zählt denn jetzt? Die ganzen Jahrzehnte sind weg, alle weg. Jetzt zählt nur eines, nur noch eines. Kenne ich diesen einen rettenden Namen? Und vor allem kennt der mich. Dankt eurem Gott, hat Jesus gesagt, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist es. Und ganz viele in diesem Raum und die Zuhörenden ebenso haben das für sich erlebt. Die haben dieses Wunder erlebt. Danken Sie Ihrem Gott für dieses Wunder, dass aus der geistigen Umnachtung, in der wir vor uns hinschlappen, der Allmächtige sich unser erbarmt hat und wir das sehen durften. Das ist ein Geschenk, wenn man noch auf dieser Seite der Erde die Augen aufkriegt für Jesus und ihn echt erst sieht, wenn man drüben angekommen ist. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade, das ist ein Wunder. Da bildet sich niemand von uns was drauf ein. Sondern wir danken Gott für dieses Wunder und wir bitten Gott für dieses Wunder. Ich habe ein Wunder erlebt. Ich durfte Christ werden. Ich kenne den rettenden Namen Jesus. Und dann ist dieser Mann mit einem neuen Weg auf der alten Erde unterwegs gewesen. Da ist ja die Bibel so wunderschön praktisch. Mit einem neuen Weg auf der alten Erde unterwegs. Diese Gefangenen, die werden erstmal jetzt rausgeholt, die werden erstmal halbwegs versucht, medizinisch Not zu behandeln mit all den Spuren, die diese Quälerei und die diese Erniedrigung über die beiden Männer gebracht haben, die werden versorgt, plötzlich geht ein Licht an, auch ein äußeres Licht geht an, die kriegen was zu essen und zu trinken und das alles geschieht, es geschieht als Zuwendung auf der alten Erde einen neuen Weg zu gehen. Plötzlich ist dieser Mann, dieser Kerkermeister von Philippi, Teil einer geheimnisvollen Kommunität, einer geheimnisvollen Gemeinschaft geworden. Der ist Teil der Ekklesia, der Gemeinde geworden, in diesem Moment. Und das möchte er auch äußerlich zum Ausdruck bringen. Ich gehöre dazu. Und er lässt sich mit einer ganzen Truppe, der lässt sich taufen und gehört mit zu der Gemeinde derer, die an Jesus Christus glauben. Das sind die, die heute und morgen und übermorgen auf einem neuen Weg auf der alten Erde unterwegs sind. Tag für Tag Jesus entgegen. Was für eine wunderbare Nacht. Wie schaurig, wie furchtbar, wie gruselig, wie fies, wie dämonisch, wie gottlos war die auf der einen Seite. Und wie unglaublich hell, wie unglaublich hell. Durch einen einzigen Namen, durch eine einzige Person, durch Jesus. Wir brauchen solche Wunder. Wir beten für solche Wunder. Und wir danken unserem Gott für solche Wunder. Wenn durch Jesus das Gotteslob in der Nacht erklingt und aus unseren Gefängniszellen Gottes Tempel werden, wenn das geschieht, dass tatsächlich die ganzen kleinen auf dem Thron Sitzenden, die angebetet werden, von uns wieder runtergeschubst und weggestoßen werden, weil nur einer bei uns auf dem Thron sitzt, der anbetungswürdig ist, und das ist Jesus. Und wenn diese Bekehrung geschieht, die uns Leben, die uns den Himmel, die uns die Ewigkeit auftut, dann geschehen solche Wunder. Wir beten weiter für solche Wunder. Wir brauchen solche Wunder. Und wir danken Gott, dass solche Wunder ununterbrochen geschehen. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, hab ganz herzlichen Dank für diese Nacht, die du in ihrer ganzen Dunkelheit, in ihrer ganzen Dämonie, in ihrer ganzen Not nicht zugelassen hast, sondern dass diese Serie von Wundern damals passiert ist. Und dass diese Serie von Wundern nicht nur damals passiert ist, dass du bis heute in der Lage bist, solche Wunder geschehen zu lassen. Wir brauchen das Wunder des Gotteslobes. Und wir bitten dich von Herzen darum, dass du, Herr Jesus, in die Gefängniszelle unseres Lebens hineintrittst und es zum Gottestempel machst. Wir brauchen das Wunder der Gottesregierung und bitten dich, Herr Jesus, dass du es schenkst, dass wir dich und dich allein als den Anfänger und den Vollender, als den guten Hirten, als den Herrn aller Herren auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Und alle anderen Mächte, die so angstbesetzt uns durchs Leben jagen, weichen müssen, weil du unser Herr und Gott bist. Und wir brauchen dieses Wunder der Bekehrung und danken dir, dass du es schaffst, dass Menschen das Licht angeht, so wie du es auch uns, vielen von uns geschenkt hast. Und wir uns daran freuen können, jeden Tag neu daran freuen können, dass uns der Himmel gehört. Und dass jeder irdische Tag unseres Lebens uns einen Tag näher bringt dem Himmel, der Welt mit dir, der Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Danke für diese Wunder in der Nacht. Danke für deinen wunderbaren Namen, Herr Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.